HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Für uns geht es im Prinzip gerade um alles. Genauso wie für dich.
Das wird absoluter Horror.
Das ist total krank eigentlich so.
Und davor habe ich Angst.
Vor allem aber könnte das ganze Ding in ein absolutes Zensurmassaker übergehen.
Wir werden ja hier bombardiert mit E-Mails, wo es immer darum geht, es geht ums Überleben des Internets und es geht um Upload-Filter und etc. etc.
Grundsätzlich geht es bei den Upload-Filtern darum, dass eine Internetplattform sicherstellt, dass keine Inhalte auf ihre Seite hochgeladen werden, die urheberrechtlich geschützt sind.
YouTube hat schon seit 2007 eine Art Upload-Filter. Über 100 Millionen Dollar hat die Entwicklung gekostet.
Wir müssen die Urheber, die überhaupt für die Inhalte verantwortlich sind, die dort erzeugt werden, auch kämpfen und die auch so stellen, dass sie davon leben können.
Die Reform schafft es nicht, eine vernünftige Balance zwischen den berechtigten Interessen von Urheberinnen und Urhebern und dem berechtigten Interesse der Allgemeinheit einer Nutzung von Werken zu schaffen.
Kritiker sagen, wenn Filter für alle verpflichtend sind, zementiert das die Marktmacht der Internetriesen.
Die EU hat sich auf eine Reform des Urheberrechts geeinigt. Der Entwurf liegt auf dem Tisch. Das Ziel ist, die großen Tech-Konzerne stärker in die Pflicht zu nehmen. Sie sollen haftbar gemacht werden, wenn die Rechte von Musikern, Autoren, Filmschaffenden und Co. missachtet werden im großen Online-Selbstbedienungsladen Internet. Die kommerzielle Nutzung von Inhalten soll vergütet werden. Das klingt vernünftig und nachvollziehbar. Das Urheberrecht muss angepasst werden an die Herausforderungen des Internets. Aber mit dem jetzt erzielten Kompromiss sind durchaus nicht alle glücklich. Da ist vom Ende der Freiheit im Netz die Rede und es wird sogar die Zerstörung Europas beschworen. Meins bleibt meins. Neue Grenzen fürs freie Netz, so haben wir den Tag heute überschrieben. Wie bedrohlich sind Leistungsschutzrecht und Uploadfilter für legale Inhalte und wird die Reform den Rechteinhabern tatsächlich Geld einbringen? Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen und verschaffen uns zunächst mal einen Überblick über das, worauf man sich in Brüssel geeinigt hat. Mehr als 2 Jahre hat es gebraucht, um überhaupt zu einer Einigung zu kommen. Jetzt liegt sie vor, aber sie muss noch von den EU-Staaten, dem EU-Rechtsausschuss und dem EU-Parlament beschlossen werden. Hören wir zunächst von unserem Brüsseler Korrespondenten Andreas Meyer-Feist, wie es zu dem jetzt vorliegenden Kompromiss gekommen ist.
Jetzt werde es endlich moderne Copyright-Regeln geben. Vor allem Musiker hätten etwas davon. Der estnische EU-Digitalkommissar Andrus Ansip.
They are unhappy. They say that there is a value gap.
Bisher noch viel Leistung, aber kein Geld. Diese Lücke soll geschlossen werden. Im Fokus große Plattformen wie YouTube, die kostenlos sind, aber sich durch Werbung finanzieren. Wenn es Geld geben würde, dann viel zu wenig.
They are contributing just 643 million euros to musicians.
Diese Plattformen hätten 1 Milliarde Nutzer im Monat und würden dafür nur bescheidene 653 Millionen Euro an die Urheber bezahlen. Die Reform soll das jetzt grundlegend ändern. Rechteinhaber, Rundfunkanstalten und Künstler sollen dafür entschädigt werden, wenn Songs oder Videos von kommerziellen Online-Portalen verbreitet werden. Zufrieden der Verhandlungsführer des Europaparlaments, Axel Voss, CDU.
Wir sprechen die Plattformen an. Der Einzelne kann weiterhin seine Privatkopie machen. Er kann weiter verlinken. Alles, was der Privatgebrauch ist, ist weiterhin möglich.
Wer Musik oder Filme hochladen will, muss aber damit rechnen, dass sie von kommerziellen Plattformen zunächst genau geprüft werden. Grünes Licht nur für Werke, die lizenziert sind, wenn also die Rechte und Vergütungen geklärt werden. Das könnte durch Upload-Filter automatisch passieren. Regeln soll es erstmals auch für Dienste wie Google News geben. Der Gedanke dahinter für den Europapolitiker Axel Voss?
Dass wir eigentlich es nicht den Internetplattformen oder Google überlassen dürfen, welche Nachrichten nachher gezeigt werden oder nicht gezeigt werden, was sortiert wird, was wir wissen dürfen und nicht wissen dürfen. Das werden die bestimmen, wenn wir es einfach so weiterlaufen lassen.
Der kommerzielle Dienst nutzt Presseartikel, ohne dass Vergütungen für Verlage und Autoren geregelt sind. Das bedeutet, sie gehen leer aus und haben auch keinen Einfluss auf die Präsentation und das Ranking. In Zukunft dürfen nicht mehr ganze Artikel, sondern nur noch Hyperlinks genutzt werden, wenn keine Extraverträge mit den Urhebern geschlossen werden. Entscheidend für den Europapolitiker Axel Voss:
Wenn die Presseverlage Europas intelligent ist, würden sie sich nachher zusammenschließen und in einer Front gegen die Internetplattform auch auftreten und verhandeln. Ansonsten versuchen die natürlich wieder Einzelne herauszubrechen. Und dann wird das Schwert einfach stumpfer.
Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger begrüßten die Einigung. Ein guter Tag für die Meinungs- und Pressevielfalt. Kritik kommt vom Verband der Digitalwirtschaft ECO. Die Reform werde zum Hemmnis für die Digitalisierung in Europa. Kleinere Verlage hätten jetzt Angst, gar nicht mehr auf Google vorzukommen. Und wegen der drohenden Upload-Filter glaubt die Piraten-Europapolitikerin Julia Reda,
dass der große Protest erst kommt, wenn Deutschland eine EU-Vorgabe umsetzt.
Die Reform war vor 3 Jahren vom damaligen EU-Digitalkommissar Günther Oettinger angestoßen worden.
Da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Denn monatelang gab es heftige Diskussionen. Lobbyverbände machten Stimmung und warnten vor Zensur, dem Ende des Internets und dem Ende der unabhängigen Presse. Diese Kritik dürfte auch jetzt nicht nachlassen. Die Debatte um das neue Urheberrecht ist noch nicht zu Ende.
Man könnte auch sagen, sie nimmt gerade wieder Fahrt auf. Die Gegner der Reform planen eine große Demonstration im März. Und heute haben sie der Justizministerin Katharina Barley einen Stick übergeben mit 4,7 Millionen Unterschriften aus ganz Europa. Davon mehr als 1,3 Millionen aus Deutschland, die sich gegen die Reform aussprechen. Strittig an der Reform sind vor allem 2 Artikel. Nämlich Artikel 11, der sich mit dem Leistungsschutzrecht für Presseverlage befasst. Dazu kommen wir gleich noch. Und noch heftiger diskutiert Artikel 13. Da geht es um den sogenannten Value Gap. Wenn Plattformen wie YouTube zum Beispiel mit der Werbung, die sie zu den Inhalten stellen, Geld verdienen, dann bekommen die Urheber der Inhalte von diesem Kuchen höchstens ein paar Krümel ab. Die großen Plattformen sollen also künftig prüfen, ob die Rechte der Urheber gewahrt werden. Sonst haften sie für Verstöße. Das würde bedeuten, dass sie entweder Lizenzen für geschützte Inhalte erwerben müssten oder die Inhalte gar nicht benutzen dürfen. Ob ein Inhalt geschützt ist oder nicht, das würden die Plattformen wohl mithilfe von sogenannten Upload-Filtern prüfen. Filter einzusetzen, das ist keine Verpflichtung in der EU-Reform, aber bei der Masse des Materials würde es ohne wohl schwierig werden. Jedenfalls, wenn nicht in großem Stil Lizenzen erworben werden. Das wollen die Konzerne möglichst vermeiden. Es geht ja schließlich ums Geld. Für die Urheber wäre es sicher eine attraktive Lösung. Also der Einsatz von Filtern ist umstritten, aber auch wahrscheinlich. Deshalb müssen wir ein bisschen mehr wissen über diese technische Möglichkeit. Tobias Klein aus unserer Multimedia-Redaktion. Wie funktionieren Upload-Filter?
Im Grunde machen die Upload-Filter nichts anderes als Material miteinander zu vergleichen. Das heißt, Rechteinhaber stellen ihren Film, ihre Bilder, ihre Texte oder ihre Musik zur Verfügung. Das wird zum Beispiel in eine Datenbank eingespeist. Und wenn jetzt neues Material von anderen Anbietern hochgeladen wird, dann wird das zum Beispiel mit den Filmen, die sich schon in der Datenbank befinden, verglichen. Technisch funktioniert das so, dass beispielsweise, bleiben wir mal beim Video, für jeden einzelnen Frame eine Art Fingerabdruck errechnet wird. Das passiert auch für jedes neu hochgeladene Video und letztlich werden dann diese Fingerabdrücke miteinander verglichen und dann kann entschieden werden, wie mit einer möglichen Urheberrechtsverletzung umgegangen wird, wenn diese Fingerabdrücke entweder gleich sind, identisch sind oder sich zumindest sehr stark ähneln.
In der aktuellen Diskussion hört sich das so an, als wäre das jetzt was Neues, aber es gibt ja schon Upload-Filter-Systeme. Wer arbeitet denn schon damit?
Google macht das, genauer gesagt das Tochterunternehmen YouTube. Dort werden ja auch Unmengen an Videos hochgeladen. Das System heißt Content ID und wenn ich Rechteinhaber bin, zum Beispiel wenn ich Filme produziere, dann lade ich meinen Film in die Datenbank des Upload-Filters hoch und ich kann dann als Rechteinhaber entscheiden, was passiert, wenn jemand mein Video oder Teile davon selbst hochlädt und für seinen eigenen Inhalt ausgibt. Ich kann das Ganze entweder einfach nur beobachten und einfach mal abwarten. Ich kann verlangen, dass ich an den Einnahmen, die dieses Video generiert, dass ich daran beteiligt werde. Oder ich kann veranlassen, dass das Video, was das Urheberrecht verletzt, dass das gelöscht wird. Mhm. Es gibt wohl noch kleinere Unternehmen, die schon an solchen Upload-Filtern arbeiten. YouTube ist aber das prominenteste Unternehmen, das das auch fleißig einsetzt. Wie viele Videos jeden Tag wegen vermeintlichen oder tatsächlichen Urheberrechtsverletzungen gelöscht werden, das ist schwer zu sagen. Das hätte ich auch gerne einen YouTube-Sprecher gefragt, aber dort war heute niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Mhm. Wer jetzt auch schon Upload-Filter einsetzt, das ist Facebook, allerdings in einem anderen Kontext. Da geht es in erster Linie darum, die Nutzungsbedingungen durchzusetzen. Wir kennen diese Diskussion um nackte Tatsachen, also Nacktbilder und so weiter. Also wenn zum Beispiel nackte Frauenbrüste zu sehen sind, dann lässt das der Filter nicht durch. Und natürlich wäre es auch denkbar, dass Facebook so einen Filter auch erweitert und natürlich das auch ausdehnt auf mögliche Urheberrechtsverletzungen.
Also YouTube und andere setzen solche Filter bereits ein. Welche Probleme gibt es denn damit auch jetzt schon?
Das Problem solcher Filter ist natürlich, dass sie Schwierigkeiten haben, zum Beispiel Parodien zu erkennen oder sogenannte Memes, also zum Beispiel Bildmaterial, was von vielen Internetnutzern unter anderem humoristisch oder auch satirisch weiterentwickelt wird und hochgeladen wird. Genauso ist es, wenn mit Hilfe von Ausschnitten zitiert wird, dann ist das vielleicht eine wichtige Grundlage für eine Diskussion. Und dann fliegt das unter Umständen auch raus und wird gelöscht. Es ist auch schon vorgekommen, dass Videos eingestellt wurden. Da lief im Hintergrund eine Musik, zum Beispiel im Radio, die urheberrechtlich geschützt ist. Und dann ist dieses Video gelöscht worden durch diesen Filter ganz automatisch. Mhm. Oder, was ich auch gehört habe im Rahmen meiner Recherche, dass ein Papagei ein urheberrechtliches geschütztes Lied pfeift und dieses Video dann auch rausgeflogen ist. Also das sind so die Probleme und Schwierigkeiten. Es gibt noch einen anderen Fall, das passiert, wenn Urheberrechtsmaterial gekennzeichnet wird, was aber gar nicht demjenigen gehört, der das hochlädt. Also es gab ein Beispiel, ein Fernsehsender hat über ein Protestvideo bei YouTube berichtet und hat auch einen Ausschnitt aus diesem Video gezeigt in dem Fernsehbeitrag. Aha. Dieser Beitrag wurde dann bei Content ID hochgeladen. Der Fernsehsender hat sozusagen das gesamte Material als seinen eigenen Content ausgegeben. Ja, was ist dann passiert? Das Protestvideo, von dem Ausschnitte in dem Beitrag zu sehen waren, das wurde plötzlich bei YouTube gelöscht, weil ja angeblich eine Urheberrechtsverletzung vorlag, weil der Fernsehsender das in Anführungszeichen als sein eigenes Material natürlich versehentlich ausgegeben hatte. Also ist alles ein bisschen tricky und nicht so einfach.
Also in so einem Fall, wenn legale Inhalte rausgefiltert werden, dann kann ich mich doch sicher irgendwo beschweren, oder?
Ja, das kann ich machen. Zum Beispiel bei YouTube kann ich mich beschweren und dort kümmert man sich dann auch darum. Das Problem ist nur, das kann auch schon mal 24 Stunden dauern und wir wissen ja, die sozialen Netzwerke, die leben von der Viralität und ob etwas viral geht oder nicht, das entscheidet sich meistens schon in den ersten Minuten nach dem Upload. Und dann kann natürlich die Diskussion über ein bestimmtes Thema nach 24 Stunden schon längst vorbei sein und mein Beitrag, wenn er denn dann freigegeben wird, völlig ins Leere laufen. Also diese Dynamik, die die sozialen Netzwerke mitbringen, die kann dadurch völlig unterlaufen werden.
Ist denn so ein Upload-Filter für jede Plattform erschwinglich oder anders gesagt, wie viel kostet so ein System?
YouTube hat mal eine Zahl in den Raum gestellt für sein System Content ID. Da heißt es, das habe 100 Millionen Dollar verschlungen. Und das ist ja keine fixe Summe, sondern das muss ja weiterhin betrieben werden, aktualisiert werden. Und da kommt sicherlich nochmal was obendrauf für die laufenden Kosten. Und auch die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die halten diese Summe 100 Millionen Dollar für sehr realistisch. Das heißt aber auch, dass kleinere Plattformen sich so einen Upload-Filter wahrscheinlich gar nicht leisten können, also zumindest keinen eigenen. Da ist dann die Überlegung, dass diese sich dann beispielsweise Lizenzen von Google, also YouTube, kaufen. Also Content ID diese Arbeit übernehmen lassen. Und da sind wir bei einer ganz anderen Frage, nämlich ob wir das wirklich wollen, einen amerikanischen Großkonzern darüber entscheiden zu lassen, was wir hier in Europa an kulturellen Gütern sehen oder nicht sehen. Denn dann hätte der Konzern da sehr schnell so eine Art Gatekeeper-Funktion.
Alles nicht so einfach. Tobias Klein aus der Multimedia-Redaktion. Danke. Upload-Filter, dienen sie dem Schutz geistigen Eigentums oder sind sie gar ein Mittel der Zensur? Meins bleibt meins. Neue Grenzen fürs freie Netz. HR2 Kultur der Tag. Nach dem jetzt vorliegenden Kompromiss zur Urheberrechtsreform gibt es keine Pflicht, Upload-Filter zu nutzen. Viele gehen nur einfach davon aus, dass sich die Flut der Daten anders kaum bearbeiten ließe. Aber es gibt eben auch den Vorschlag und Wunsch, dass die Plattformen, zum Beispiel mit Musikverlagen, Lizenzvereinbarungen abschließen könnten. Da müsste dann kein Filter kontrollieren. Welche Ideen ein Musiker dazu hat, wie er gerecht bezahlt werden könnte, wenn Menschen seine Songs bei Spotify und Co. hören, das hören wir später in der Sendung. Jetzt machen wir erstmal einen Ausflug ins Reich der Macht der Stärkeren.
Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Wir haben die Geschichte des Schweizer Auswanderers Johann August Sutter herausgegriffen, der sich 1834 auf den Weg nach Amerika gemacht hat und den die Abenteuerlust dann einige Jahre später nach Kalifornien führte, wo er ein Stück Land urbar gemacht hat. Neu-Helvetien.
Die Saaten tragen sofort 500%. Die Scheuern bersten. Bald zählen die Herden nach Tausenden und ungeachtet der fortwährenden Schwierigkeiten im Lande, der Expeditionen gegen die Eingeborenen, die immer wieder Einbrüche in die aufblühende Kolonie wagen, entfaltet sich Neuhelvetien zu tropisch gigantischer Größe. Kanäle, Mühlen, Faktoreien werden geschaffen. Auf den Flüssen fahren Schiffe, Strom auf und Strom ab. Sutter versorgt nicht nur Vancouver und die Sandwich-Inseln, sondern auch alle Segler, die in Kalifornien anlegen. Er pflanzt Obst, das heute so berühmte und viel bewunderte Obst Kaliforniens. Sieh da, es gedeiht. Und so lässt er Weinreben kommen aus Frankreich und vom Rhein. Und nach wenigen Jahren bedecken sie weite Gelände. Sich selbst baut er Häuser und üppige Farmen. Er hat Kredite und Guthaben bei den größten Bankhäusern Englands und Frankreichs und nun, 45 Jahre alt, auf der Höhe seines Triumphes, erinnert er sich, vor 14 Jahren eine Frau und drei Kinder irgendwo in der Welt gelassen zu haben. Er schreibt ihnen und lädt sie zu sich in sein Fürstentum. Denn jetzt fühlt er die Fülle in den Fäusten. Er ist Herr von Neuhelvetien, einer der reichsten Männer der Welt und wird es bleiben. Ein paar Jahre noch und Sutter ist der reichste Mann der Welt.
Später mehr von dieser Erfolgsgeschichte. Das Urheberrecht ist kompliziertes Terrain. Über diese Erkenntnis hinaus gibt es viele unterschiedliche Positionen. Immer wieder landet man beim Stichwort Uploadfilter, über deren Funktionsweise und Problematik wir ja hier gerade einiges erfahren haben. Sie sind nicht gefordert im Reformvorschlag, aber trotzdem kommt man an ihnen in der Diskussion um das Urheberrecht nicht vorbei. David Zions hat sich bei den Parteien in Berlin umgehört und fasst uns auch den Zorn der YouTuber zusammen.
Auf die Regierungsparteien sind viele YouTuber derzeit überhaupt nicht gut zu sprechen. Von Le Floyd, dem auf der Videoplattform über 3 Millionen Nutzer folgen, gibt es beißenden Spott.
An dieser Stelle möchte ich ganz kurz nochmal erwähnen, der CDU sei Dank und nicht zuletzt auch der SPD sei Dank, denn die hat fleißig mitgemacht.
Danach folgen in Le Floyds Video wüste Beschimpfungen gegen die Regierung. Die Netzgemeinde, sie schimpft nicht nur, sie leistet Widerstand gegen das geplante neue EU-Urheberrecht und vor allem gegen die sogenannten Upload-Filter. In Köln demonstrierten am Wochenende 1500 Menschen dagegen. Neuer Höhepunkt, die Übergabe von 4,7 Millionen Unterschriften an Bundesjustizministerin Barley. 1,3 Millionen davon haben die Netzaktivisten in Deutschland gesammelt.
Die jungen Leute demonstrieren, weil sie einfach sehen, dass hier ein Kollateralschaden ansteht und deswegen muss die Direktive abgelehnt werden.
Genau. Und aus dem Grund würden wir Sie, Frau Barley, hiermit dann einladen, die Petition offiziell anzunehmen.
Besonders verärgert sind die Aktivisten, weil die Bundesregierung zunächst eigentlich gegen Uploadfilter war. Im Koalitionsvertrag heißt es, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten, vor allem Frankreich, hat die Bundesregierung aber nachgegeben. Bundesjustizministerin Barley sagt selbst, sie halte Uploadfilter für kein vernünftiges Mittel. Über die Position der eigenen Regierung scheint die SPD-Politikerin nicht ganz glücklich.
Es ist die Haltung im Ministerrat der Bundesregierung, die dort zu vertreten ist. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Es geht nicht um die Haltung eines Ministeriums. Das ist natürlich auch das, was es so schwierig macht, weil es darüber ja durchaus auch unterschiedliche Meinungen geben kann und gibt.
In den Regierungsparteien ist eine heftige Debatte entbrannt. Dorothee Bär von der CSU, Staatsministerin für Digitalisierung, stellte sich auf die Seite der Upload-Filter-Gegner. Und auch SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann macht Druck auf die Regierung.
Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie den Koalitionsvertrag natürlich respektiert und deswegen auch versucht, Upload-Filter möglichst zu vermeiden.
Andere Vertreter der Regierungsfraktionen sind weniger besorgt. CDU-Urheberrechtsexperte Ansgar Heveling glaubt nicht, dass massenhaft legales Material geblockt werden könnte.
Auf breiter Front sehe ich eben das Risiko nicht. Es geht letztlich darum, Urheberrechte zu schützen und Rechte anderer dann eben damit zu schützen.
Dass der Riss weniger zwischen den Parteien als vielmehr innerhalb der Parteien verläuft, zeigt ein hitziger Schlagabtausch zwischen zwei CDU-Politikern auf Twitter. Niedersachsens CDU-Chef Althusmann sprach sich dort gegen Uploadfilter aus und schob nach, es sei nicht zu spät, die EU-Urheberrechtsreform in dieser Form zu stoppen. Sein Parteikollege Axel Voss, im EU-Parlament maßgeblich für die Reform verantwortlich, konterte mit den Worten: Schön, dass Sie Eigentumsrechte in den Dreck treten.
Und das ist noch der erfreulichere Teil der zum Teil erbittert und häufig leider auch unsachlich geführten Diskussion. Kommen wir zurück zum jetzt vorliegenden Reformvorschlag der EU für das Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Neben den Upload-Filtern ist auch Artikel 11 dieser Reform umstritten, ein europaweites Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Danach müssen Portale wie Google News die Verlage um Erlaubnis bitten, wenn sie Teile von Pressetexten in den Suchergebnissen anzeigen wollen. Peter Kraus vom Kleff ist kaufmännischer Geschäftsführer des Rowohlt Verlages, Vorstandsmitglied des Verlegerausschusses im Börsenverein und Vizepräsident des Europäischen Verlegerverbandes. Guten Abend, Herr Kraus vom Kleff.
Guten Abend, Frau Renk.
Welche Vorteile versprechen Sie sich von der neuen Regelung, die da geplant ist?
Wir erhoffen uns nach langem Streit, langem Kompromisse machen, eine große Rechtssicherheit und ein Urheberrecht, das zukunftsgewandt die europäischen Kulturschaffenden schützt und begleitet. Und vor allen Dingen erhoffen wir Verlage uns gemeinsam mit dem Autoren Sicherheit, was die Verwertungsgesellschaft, also Artikel 12, angeht.
Da haben wir ja eingangs auch schon gehört, dass gerade die kleineren Verlage fürchten, gar nicht mehr vorzukommen bei Google und Co., dass ihre Inhalte dann auch gar nicht mehr wahrgenommen werden.
Das halte ich für ein Ammenmärchen, weil gerade die Vielfalt, die es zu erhalten gibt und die die kleineren Verlagskollegen ja auch ausmachen, gefährdet würde, wenn es kein Urheberrecht für die Zukunft gäbe.
Das heißt, Sie fürchten nicht, dass die kleineren Verlage dann hinten runterfallen, weil sie nicht mehr erwähnt werden?
Nein, das glaube ich gar nicht. Die kleineren Verlage haben, wie übrigens die großen Verlage auch, eher das Problem, dass eine Rechtsunsicherheit besteht auf nationaler Ebene, die nur durch europäisches Recht geregelt werden kann, was die Beteiligung an der Verwertungsgesellschaft Wort angeht. Und hier brauchen auch und besonders die kleinen Verlage jetzt Klarheit.
Und die Klarheit, die sehen Sie jetzt? Also da werden dann auch die Autoren von profitieren können?
Auf jeden Fall. Es gibt ein symbiotisches Miteinander von Verlagen und Autoren und das wird die Zukunft regeln. Und was unerwähnt bleibt bei den ganzen hauptsächlich ans Licht gezerrten Paragraphen ist, dass auch im Interesse der Bibliothekare und der Urheber und aller kulturinteressierten Regelungen gefunden werden, wie man mit verwaisten und vergriffenen Werken umgeht. Also was machen Bibliotheken mit Texten, wo kein Verlag mehr publikationsfähig ist? Wie kann man hier nationales Erbe sichern? Wie kann man Kultur bewahren? Das ist auch geregelt und das verschwindet leider immer in der Moment in der Öffentlichkeit stattfindenden Debatte um andere Artikel.
Wie ist das denn jetzt geregelt?
Es ist so geregelt, dass es über Bibliotheken gehen kann und dort dann eine Verwertungsgesellschaft Lizenzen vergeben kann.
Das heißt, wenn ich auch was privat kopiere oder etwas durch die Bibliothek verliehen wird, dann ist das jetzt auch geregelt nach diesem neuen Recht?
Ja, da dürfen wir nichts verwechseln. Also es geht nicht drum um die Werke, die bei Verlagen momentan lieferfähig sind. Was ich gerade meinte, ist, wie geht es um verwaiste Werke, also wo ein Buch nicht mehr lieferbar ist, vergriffen ist und man das aber wieder gerne der Öffentlichkeit zugänglich machen will. Das ist auch künftig geregelt. Und sonst geht es gerade drum bei Kopien, dass eben die VG Wort das macht. Dort gibt es eine Kopierabgabe, die die Geräteindustrie zahlen muss. Und im Moment ist es leider so, obwohl die Bundesregierung das schon auf den Weg gebracht hat, dass das nur im Moment eine europäische Richtlinie komplett wieder so regeln kann, wie die Verwertungsgesellschaft vom Charakter her eigentlich aufgesetzt worden ist.
Das ist natürlich jetzt nochmal ein sehr spezieller Punkt, der ja. nicht so die ganze Aufregung um diese Neuregelung jetzt trifft. Es gibt ja Kritiker der neuen Regelung, die sagen, wenn jetzt Inhalte nicht frei verfügbar sind, wenn da erst geprüft werden muss, wer die Urheber sind, dass das dann zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit im Internet führen würde. Wie sehen Sie das?
Ich halte das für Demagogie. Ich glaube, dass man sehr gut zum Beispiel über Lizenzvergaben mit verschiedenen Urhebern und Verlagen oder auch über eine Verwertungsgesellschaft diesem Ganzen Abhilfe schaffen kann. Und die Meinungsvielfalt ist auch dann gesichert, wenn es Menschen gibt, die Meinungen publizieren und davon auch leben können. Und interessanterweise ist es ja so, Frau Renk, dass alle fordern ein modernes Urheberrecht, nur die anderen Akteure machen gar keine Vorschläge, wie es aussehen soll. weil sie sich ums Urheberrecht gar nicht kümmern. Und das freie Internet wird so nach vorne getan wie eine Monstranz. Man negiert damit die Interessen der Kreativen, die auch dafür bezahlt werden wollen.
Jetzt sagen natürlich die Gegner, da sind auch viele Kreative drunter, dass sie dann eben auch nicht mehr so frei agieren könnten, wie sie das gerne tun würden.
Ja, das ist so. Ich könnte auch frei agieren, wenn ich für Lebensmittel nichts zahle. Dann ist es, solange jemand Lebensmittel anbaut, auch recht. Es ist leider so, heutzutage durch Behauptungen, wenn man sie oft genug wiederholt, glaubt man es irgendwann. Zum Beispiel ist ja das Argument, dass Parodien nicht möglich sind. Nur ich brauche auch eine Basis, die ich parodieren kann. Also ein Original, das dann zur Parodie einlegt. Und wenn diese Basis genommen ist, wird es keine Originale mehr geben.
Und auch keine Parodien mehr, meinen Sie eigentlich, oder?
Genau.
Also eigentlich ist es ja auch sehr einleuchtend, dass alle was abhaben wollen vom Kuchen. Es ist natürlich nur die große Frage, wie man das in diesen modernen Zeiten mit dem Internet dann auch umsetzen kann. Nun ist es ja so, die Verlage waren bisher gegenüber den Internetkonzernen nicht unbedingt in einer starken Position. Jetzt ist auch Sinn dieser Neuregelung, dass sie sich irgendwie zusammentun, um dann eben stärker auftreten zu können. Am besten auch auf europäischer Ebene. Sehen Sie das durch diese Urheberrechtsreform, dass da der Weg geebnet wurde?
Ich sehe einen großen Schritt in die richtige Richtung, weil wir hier auch Kreative und Verlage zusammengebracht haben und weil jetzt auch eine Interessenkonvergenz da ist der Zeitungs- und Zeitschriftsverlagskollegen mit den Buchverlagskollegen. Und ich glaube schon, dass wir Europäer hier gemeinsam etwas tun können. Denn was man immer vergisst ist, die einzigen momentanen Profiteure von der jetzigen Situation sind börsennotierte große amerikanische Konzerne. Das hat mit europäischer Kreativwirtschaft nichts zu tun. Wir tun viel, um YouTube, Google und so weiter am Leben zu halten. Und auch Google wird irgendwann feststellen, dass man nur mit User-Generated Content keine relevanten Treffer erzeugt.
Gibt es denn in Ihrem Umfeld auch Kritik an der Reform oder sind da alle glücklich damit?
Es gibt natürlich den ein oder anderen Kritikpunkt, den ich hier gar nicht der Zeit halber ausführen will. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist ein mühsam erkämpfter Kompromiss. Und wie immer bei Kompromissen, Frau Renk, es ist ja so, alle haben federn lassen müssen. Meine große Befürchtung ist, dass es, wenn es in dieser Legislaturperiode nicht mehr durchkommt, die neue Verhandlungsbasis, der mühsam erkämpfte und von allen mit Zugeständnissen versehene Kompromiss sein wird, auf diesen Basis wir dann neu starten. Und ich kann auch alle Hörerinnen und Hörer nur bitten, zur Europawahl zu gehen. Bitte gehen Sie wählen, beteiligen Sie sich an der Meinungsfindung und an der Demokratie in Europa. Denn sonst, wie es aussieht, werden wir mit sehr vielen Populisten und Neofaschisten in Europa zu tun haben. Und mit denen wird es sicher nicht leichter sein, über komplexe Dinge wie Urheberrecht zu reden. Also bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie wählen.
Peter Kraus vom KLEF, Vizepräsident des Europäischen Verlegerverbandes FEP, mit einem Appell zum Schluss. Vielen Dank. Vom Internet zurück nach Kalifornien, wobei das, wie wir ja wissen, gar nicht so weit auseinander liegt. Wir sind bei der Geschichte des Auswanderers Johann August Sutter, der immer reicher wird.
1848 im Januar. Plötzlich kommt James Marshall, sein Schreiner, aufgeregt zu Johann August Sutter ins Haus gestürzt. Er müsse ihn unbedingt sprechen. Sutter ist erstaunt. Hat er doch noch gestern Marshall hinaufgeschickt in seine Farm nach Coloma, dort ein neues Sägewerk anzulegen. Und nun ist der Mann ohne Erlaubnis zurückgekehrt, steht zitternd vor Aufregung vor ihm, drängt ihn in sein Zimmer, schließt die Tür ab und zieht aus der Tasche eine Handvoll Sand mit ein paar gelben Körnern darin. Gestern beim Graben sei ihm dieses sonderbare Metall aufgefallen. Er glaube, es sei Gold, aber die anderen hätten ihn ausgelacht. Sutter wird ernst. Nimmt die Körner, macht die Scheideprobe. Es ist Gold. Am nächsten Morgen ist Colonel Sutter in Coloma. Sie dämmen den Kanal ab und untersuchen den Sand. Man braucht nur ein Sieb zu nehmen, ein wenig hin und her zu schütteln, und die Goldkörner bleiben blank auf dem schwarzen Geflecht. Sutter versammelt die paar weißen Leute um sich, nimmt ihnen das Ehrenwort ab, zu schweigen, bis das Sägewerk vollendet sei. Dann reitet er ernst und entschlossen wieder zu seiner Farm zurück. Ungeheure Gedanken bewegen ihn. Soweit man sich entsinnen kann, hat niemals das Gold so leicht fassbar, so offen in der Erde gelegen. Und diese Erde ist sein, ist Sutters Eigentum. Ein Jahrzehnt scheint übersprungen in einer Nacht. Er ist der reichste Mann der Welt.
Tja, Goldrausch in Kalifornien. Mainz bleibt Mainz, neue Grenzen fürs freie Netz, HR2 Kultur der Tag. Das Internet ist schwer regulierbar, darüber sind sich die Experten einig, aber notwendig ist es eben trotzdem. Um die Dimension allein bei YouTube zu verdeutlichen, langt ein kurzer Blick auf die Zahlen. Im Schnitt werden in jeder Minute auf YouTube 300 Stunden Videomaterial hochgeladen. Die Nutzer schauen jeden Monat 3,25 Milliarden Stunden Videos. Da wird natürlich viel Geld verdient. Und das müsste besser verteilt werden auf diejenigen, die für die Inhalte sorgen. Es gibt nicht nur die großen Stars im Musikgeschäft. Um die brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Die verdienen in jedem Fall ihr Geld. Neben den Topverdienern gibt es aber sehr viele Musikschaffende, die durchaus beliebt sind, aber doch eher unbekannt. Und für die ist jede Einnahmequelle wichtig. Wie sich der Musiker Wolfgang Müller eine gerechte Bezahlung seiner künstlerischen Arbeit vorstellt, das hören wir jetzt.
Es reicht nicht mehr. Wolfgang Müller hat im Frühjahr sein 6. Album veröffentlicht, auch auf Spotify. Aber richtig Geld verdienen kann er damit nicht. Und damit ist er nicht alleine.
Es trifft eigentlich alle, die im Monat 3.000, 4.000 Hörer haben. Also Leute, die früher durchaus ihr irgendwie Auskommen hatten damit, und das ist eine große Masse, die haben einfach ein massives Problem.
Denn durch das Streamen auf Spotify, Tidal oder Amazon Music zum Beispiel verdienen die Künstler und Bands nur wenig. Denn sie werden nicht pro Stream, also pro einzelnem Abhören online bezahlt, sondern nur im Verhältnis zu anderen Künstlern. Also alle Nutzer zahlen pauschal und die Ausschüttung erfolgt dann immer nach dem Verhältnis. Wer wurde am meisten gehört, der kriegt den Löwenanteil, die anderen den Rest.
Dieses Modell funktioniert im Grunde genommen nur für Topverdiener, muss man einfach mal ganz klar sagen. Der Westen
endet hier. Wolfgang Müller hat in den letzten 12 Jahren 6 Alben veröffentlicht. Er hat im Vorprogramm von Gisbert zu Kniphausen gespielt. Seine Auftritte sind gut besucht. Leute wie er. Clubmusiker, Bands für kleinere Bühnen, kleinere Orte haben es zunehmend schwer. Hannes Wittmer, der bisher als Spaceman Spiff bekannt war, verschenkt sein neues Album online und hofft auf Spenden. Mit Auftritten lässt sich das fehlende Einkommen kaum mehr auffangen. Zum einen drängen alle auf den Live-Markt. Die Gagen sind gering und auch mit T-Shirts, CDs oder Vinylverkäufen kann man den Ausfall nicht ersetzen.
Und da würde ich doch mal höflich fragen, ob das denn alternativlos ist. So.
Und da hat Wolfgang Müller mal gleich selbst eine Alternative erdacht. Gerechnet, geknobelt und mit Kollegen gesprochen. Erste Idee, ein fester Betrag pro Stream. Wer hört, bezahlt direkt für den Künstler.
Ja, das würde den Kleinen schon enorm helfen.
Seine zweite Idee ist noch differenzierter. Eine Art Mikrobezahlsystem, bei dem der Preis für ein Lied langsam steigt und danach wieder fällt.
Und sagt, die ersten 10 Streams eines Songs sind frei. Und dann fängt man an, den abzubezahlen über einen Zeitraum von 30 Streams ungefähr. Also das wäre dann, ich hätte mir jetzt so eine Sinuskurve überlegt.
Also zum Beispiel beim 11. Mal hören zahlt man 1 Cent. Beim 12. Mal 2, bis etwa 1 Euro voll ist, dann ist der Song bezahlt und wieder frei. Wer nur mal reinhören will, geht kein Risiko ein und wer ein wirklicher Fan ist, kauft. Am Ende vielleicht sogar das ganze Album, das man, nach seiner Idee, vielleicht für wenige Euro noch als richtigen Tonträger dazu bekommen könnte. Gunter Buskies vom Hamburger Independent-Label Tapete Records hält die Idee von Wolfgang Müller für gut. Ein alternatives Streaming-Modell? Tapete Records wäre sofort dabei. Und Gunter Buskies ist sich sicher, viele Musikfans auch.
Die Hoffnung habe ich sicherlich nicht der Mainstream-Konsument, aber da mag dann eben wieder die Chance der Nische sein, in der ja Wolfgang Müller und wir uns als Label auch größtenteils bewegen.
Auch für die Labels ist die Luft dünner geworden. Warum also nicht versuchen, eine Art Fairtrade-Modell zu schaffen?
Deswegen halte ich es schon für sinnvoll, darüber nachzudenken und auch einen Dialog anzustoßen, was Wolfgang Müller ja wunderbar gemacht hat. Ob man denn da nicht mal umdenken müsste und vielleicht eben ja ein Modell findet, was eben die Musikschaffenden, und da nehme ich mal uns als Plattenfirma mit ein, auch besser daran beteiligt.
Geld für Musik. Direkter, anteiliger, fairer. Die Debatte hat gerade erst begonnen.
Ocke Bandixen war bei Wolfgang Müller. Fair Trade für Musikschaffende, da wird es in Zukunft sicher neue Modelle geben. Momentan gibt's bei YouTube für jede Videoansicht $0,0006. Da muss man schon viele Fans haben, damit sich das lohnt. HR2 Kultur der Tag. Die EU bemüht sich um ein zeitgemäßes Urheberrecht. Ein Urheberrecht, das auf die speziellen Bedingungen des Internets eingeht und gerade dort, wo viel Geld mit kreativer Leistung gemacht wird, die Kreativen auch entsprechend am Gewinn der großen Konzerne wie Google und Facebook, Spotify mit ihren Inhalten erzielen, auch zu beteiligen. Dagegen dürfte eigentlich niemand etwas haben. Trotzdem gibt es viel Kritik an der Reform. Und es gibt auch die Befürchtung bei denen, die im Netz aktiv sind, dass ihre Aktivitäten von denen, die jetzt bei der EU seit Jahren an der Urheberrechtsreform arbeiten, gar nicht genau verstanden werden. Markus Beckedahl ist Chefredakteur von netzpolitik.org. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Beckedahl, Sie gehören auch zu den Kritikern der Reform, sind aber selbst auch Urheber. Sie wollen also auch fair bezahlt werden, wollen sich nicht beklauen lassen. Wo sehen Sie denn die Schwachpunkte der Reform?
Also ich sehe Schwachpunkte vor allen Dingen in drei Paragraphen. Paragraph 11 bringt jetzt ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Aus unserer Sicht bei netzpolitik.org ist ungeklärt, ob wir zukünftig für das Zitieren von Artikeln in anderen Medien eine Lizenzgebühr bezahlen müssen. Dann gibt es Artikel 12. Dort geht es um Vergütungen. Vor allen Dingen der Verband der Freischreiber, der freien Journalisten in Deutschland, kritisiert diesen, weil zukünftig Urheber bei Verwertungsgesellschaften wieder mit Rechteinhabern den Kuchen teilen müssen. Es kommt also nicht mehr alles oder es soll nicht mehr alles hundertprozentig bei den Urhebern ankommen, wie aktuelle Rechtsprechung sagt. Und die große Kritik entfacht sich vor allen Dingen an Artikel 13, der Plattformen, die Nutzerinhalte zulassen, dazu verpflichtet, auch sogenannte Upload-Filter einzubauen, nämlich man soll verhindern, dass nicht lizenzierte Stücke hochgeladen werden. Und das ist technisch nur möglich, wenn man sogenannte Upload-Filter installiert.
Und da befürchten Sie, dass wenn diese Upload-Filter tatsächlich in großem Stil genutzt werden, dass dann die Falschen davon profitieren?
Ja, wir haben vor allen Dingen ein Problem damit, oder wir sehen ein Problem, dass es so Upload-Filter-Technologien schon vor allen Dingen auf den großen Plattformen gibt, wo wir uns fragen, warum möchte man denn jetzt YouTube und Co. verpflichten, diese einzubauen? Die haben sie schon. Wir sehen aber auch, dass diese Upload-Filter-Systeme nicht gut funktionieren. Sie können keine Parodie, keine Satire erkennen und löschen lieber alles oder lassen nichts zu, was Sachen enthält, die möglicherweise vom Urheberrecht durch Schrankenregelungen wie Satire und Parodiefreiheit erlaubt wären. Und vor allen Dingen sind solche Upload-Filter eigentlich der beste Bestandteil für eine Zensurinfrastruktur. Es wird also befürchtet, dass mit der Urheberrechtsreform ein Einstieg in diese Richtung gegangen wird und über andere Gesetze wie der Antiterror-Propaganda-Verordnung diese Upload-Filter verpflichtend auf andere Bereiche des Internets ausgeweitet wird und wir irgendwann nicht mehr demokratisch kontrollieren können, was denn jetzt hochgeladen werden kann oder nicht.
Jetzt ist es aber so, dass eine Verpflichtung, diese Upload-Filter zu benutzen, ja nicht in diesem Entwurf steht.
Ja, das ist halt die große Kontroverse, wie man einzelne Bestandteile von Artikel 13 interpretiert. Dort steht drin, dass halt Plattformen verhindern sollen, verhältnismäßig, was auch immer das heißt, dass nicht lizenzierte Inhalte hochgeladen werden. Aus meiner Perspektive und aus der Perspektive vieler anderer, vor allen Dingen technisch denkender Menschen, kann das nur durch solche Upload-Filter gelöst werden. Uns haben die Juristen der Befürworterseite noch nicht erklären können, wie man es technisch anders lösen könnte.
Aber daher die haben ja einen nicht technischen Vorschlag. Die sagen einfach, es müssen in großem Stil Lizenzen erworben werden, dann muss es auch keiner mehr kontrollieren.
Ja, sie haben gesagt, man muss Lizenzen erwerben, aber trotzdem gibt es dann auch noch nicht lizenzierte Sachen, für die man möglicherweise keine Lizenzen kaufen kann, weil nicht jeder Rechteinhaber lässt sich durch Kollektivvertreter auch vertreten und für die muss man dann diese Upload-Filter einbauen. Und das ist die große Befürchtung noch dazu, dass vor allen Dingen kleinere Plattformen, wir reden ja immer nur über YouTube und Facebook, aber kleinere Plattformen, die auch drunter fallen, für die Ausnahmen nicht gelten, dass diese sich gar nicht leisten können, diese Upload-Filter einzubauen, diese dann zukünftig bei Google, Facebook und Co. lizenzieren würden und diese Netzriesen, gegen die es geht, damit noch mächtiger werden könnten.
Mhm.
Im Moment wird ja wirklich viel diskutiert, natürlich auch im Netz. Und dann kommt oft der Vorwurf, dass diejenigen, die da verhandelt haben, um den Reformvorschlag auf den Weg zu bringen, gar keine Ahnung hätten vom Internet. Würden Sie dem zustimmen?
Manchmal hat man das bei vielen Vertretern oder hat man den Eindruck bei vielen Vertretern. Wir hatten eine Gegebenheit mit Axel Voss, das ist der Berichterstatter des EU-Parlaments, ein CDU-Abgeordneter aus Deutschland, der mehrere Jahre schon quasi darüber am Verhandeln war und dem wir vor einem halben Jahr quasi in einem Telefoninterview über Wikipedia ausgefragt haben. Und Axel Voss wusste nicht, dass man bei Wikipedia auch etwas hochladen kann und wusste deshalb auch nicht, warum Wikipedia denn so bemüht war, in dieser Debatte Positionen zu beziehen. Das hat uns schon etwas irritiert, dass im Jahr damals war 2018 ein entscheidender Politiker, der über eine der größten Weichenstellungen des Netzes mit verhandelt an vorderster Front einfache Grundkenntnisse beim Internet nicht hat.
Ohne Originale, das haben wir vorhin auch gehört, keine Parodien, Memes und Zitate. Wie schützen wir denn die Originale und wie verhindern wir, dass sich große Konzerne bereichern und die Künstler, Autoren und Verlage am Hungertuch nagen oder schlicht pleite gehen?
Ja, da gibt es halt immer noch die Debatte darüber, was sind so die besten Geschäftsmodelle für Künstlerinnen und Künstler, für Rechteinhaber in der Zukunft. Da müssen wir noch weiter experimentieren. Ich kann das Anliegen vollkommen verstehen, dass Künstlerinnen und Künstler von YouTube, von Facebook mehr Geld erhalten möchten dafür, dass diese Plattformen ihre Werke nutzen. Ich hätte mir gewünscht, wenn es Verhandlungsergebnisse gegeben hätten, die keine Verpflichtung zu Uploadfiltern enthalten hätten, sondern einfach nur diese Regelung, dass Facebook und Google dafür bezahlen müssen. Offensichtlich hat man das aber so nicht erreicht.
Wobei das ja jetzt Ihre Interpretation ist, dass da eine Verpflichtung drin steht. Andere sagen, es sei eben keine Verpflichtung.
Ja, aber Sie fragen ja mich gerade. Deswegen
ja,
kann ich nur
genau.
Meine
ich wollte das nur noch mal entgegenhalten. Natürlich sollen Sie Ihre Perspektive hier zum Besten geben. Ja, also es hat noch keine eine wirkliche Lösung. Könnten wir nicht davon ausgehen, dass das, was wir jetzt als Vorschlag auf dem Tisch liegen haben, zumindest besser ist als das, was es vorher gab?
Ich würde sagen, nein, weil das eigentliche Problem wird nämlich nicht gelöst, nämlich dass das Urheberrecht eines der komplexesten, schwierigsten und am wenigsten zu verstehenden Regelwerke ist, wo aber jeder, der im Internet sendet, mit konfrontiert ist. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat seit ein paar Jahren ein interessantes Buch im Angebot, was sich auf die alte Urheberrechtsreform bezieht und quasi Urheberrecht für Einsteiger erklärt. Dort wird auf 400 Seiten beschrieben, was man alles rechtlich beachten muss, um im Internet als Sender, wenn man seinen YouTube-Kanal hat, einen Twitter-Kanal, eine Facebook-Seite hat, dass man keine Urheberrechtsverletzungen begehen kann. Und das ist leider mit dieser Reform nicht gelöst worden. Es wird alles noch komplizierter und das ist eigentlich schade.
Eine Diskussion, die erst in den Anfängen ist. Markus Beckedahl von netzpolitik.org. Dankeschön. Und wir hören hier in HR2 Kultur die Fortsetzung des Abschnitts von Stefan Zweigs Sternstunden der Menschheit, den wir für die heutige Sendung passend fanden. Da, wo die großen Internetkonzerne ihren Aufstieg feiern, da gab es schon früher reiche Menschen, wie den Auswanderer Johann August Sutter. Aber da, wo Gold zu finden ist, da kennen die Menschen kein Halten und keinen Respekt mehr vor dem Eigentum.
Der reichste Mann? Nein, der ärmste. Der jämmerlichste, der enttäuschteste Bettler dieser Erde. Nach 8 Tagen ist das Geheimnis verraten. Eine Frau, immer eine Frau, hat es irgendeinem Vorübergehenden erzählt und ihm ein paar Goldkörner gegeben. Und was nun geschieht, ist ohne Beispiel. Sofort lassen alle Männer Sutters ihre Arbeit. Die Schlosser laufen von der Schmiede, die Schäfer von den Herden, die Weinbauern von den Reben, die Soldaten lassen ihre Gewehre. Alles ist wie besessen und rennt mit rasch geholten Sieben und Kasserollen hin zum Sägewerk, Gold aus dem Sand zu schütteln. Über Nacht ist das ganze Land verlassen. Die Milchkühe, die niemand melkt, brüllen und verrecken. Die Büffelherden zerreißen ihre Hürden, stampfen hinein in die Felder, wo die Frucht am Halme verfault. Die Käsereien arbeiten nicht, die Scheunen stürzen ein. Das ungeheure Räderwerk des gigantischen Betriebes steht still. Telegrafen sprühen die goldene Verheißung über Länder und Meere. Und schon kommen die Leute herauf von den Städten, von den Häfen. Matrosen verlassen ihre Schiffe, die Regierungsbeamten ihren Posten. In langen, unendlichen Kolonnen zieht es von Osten, von Westen, zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen heran. Der Rush, der menschliche Heuschreckenschwarm, die Goldgräber. Eine zügellose, brutale Horde, die kein Gesetz kennt als das der Faust, kein Gebot als das ihres Revolvers, ergießt sich über die blühende Kolonie. Alles ist für sie herrenlos. Niemand wagt, diesen Desperados entgegenzutreten. Sie schlachten Suthers Kühe, sie reißen seine Scheuern ein, um sich Häuser zu bauen. Sie zerstampfen seine Äcker, sie stehlen seine Maschinen. Über Nacht ist Johann August Suther bettelarm geworden. Wie König Midas, erstickt im eigenen Gold.
Mainz bleibt Mainz, neue Grenzen fürs freie Netz, HR2 Kultur. Wir haben gerade gehört, es gibt ein 400-seitiges Buch, das Urheberrecht erklärt. Also das ist eine komplizierte Materie und wir machen einen kleinen Schlenker. 70 Jahre nach dem Tod eines Künstlers erlischt dessen Urheberrechtsschutz. Das bedeutet, das Werk ist dann gemeinfrei. Gemeinfrei heißt aber nicht, dass man das Werk überall fotografieren darf und das Bild dann ins Internet stellen kann. Da haben sich die Richter Ende letzten Jahres eindeutig gegen Wikipedia und einen seiner Mitarbeiter ausgesprochen. Klaus Hempel über ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs.
Viele Museumsbesucher haben das wahrscheinlich auch schon einmal erlebt. Da besucht man eine interessante Ausstellung mit alten Gemälden, möchte ein Erinnerungsfoto schießen und wird dann vom Aufsichtspersonal darauf hingewiesen, dass das Fotografieren verboten ist. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, wenn ein Museum ein Fotografierverbot verhängt, dann müssen sich die Besucher daran halten. Im konkreten Fall hatte ein Museumsbesucher ungefragt ältere Gemälde im Reis-Engelhorn-Museum in Mannheim fotografiert, obwohl die Museumsleitung das Fotografieren ohne Genehmigung untersagt hatte. Anschließend lud er die Fotos bei Wikipedia hoch, ebenso eingescannte Bilder aus einem Museumskatalog. Das Foto eines Gemäldes von Richard Wagner tauchte anschließend auf verschiedenen Werbeartikeln auf, so der Generaldirektor des Mannheimer Museums Alfred Wiczorek.
Zum Beispiel finden sich die Dinge auf Tellern, auf Krawatten, auf T-Shirts, auf allen möglichen Dingen, die man dann hinterher verkaufen kann. Und wenn man nach Bayreuth geht zum Beispiel, dann kann man auch in Bayreuth all diese Artikel wunderbar dann kaufen.
Das Museum war damit nicht einverstanden. Deshalb verklagte es den Museumsbesucher auf Unterlassung. Der Besucher wollte das Fotografierverbot aber nicht akzeptieren. Das Verbot dürfe jedenfalls nicht für ältere Gemälde gelten, die keinem Urheberrechtsschutz mehr unterliegen. Bei Gemälden entfällt der Urheberrechtsschutz, wenn der Künstler schon mehr als 70 Jahre lang tot ist. Doch der BGH ist dieser Argumentation nicht gefolgt. Es sei zulässig, wenn ein Museum in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen ein generelles Fotografierverbot festschreibe. Dadurch würden die Besucher auch nicht unangemessen benachteiligt, so der Vorsitzende Richter Thomas Koch.
Die Klägerin hat ein berechtigtes Interesse, ein solches Verbot auszusprechen. Das Interesse besteht daran, die ausgestellten Kunstwerke zu schützen und die störungsfreie Durchführung von Ausstellungen sicherzustellen.
Auf dieses Urteil können sich nun alle Museen in Deutschland berufen. Wenn sie ein Fotografierverbot verhängen, sind alle Besucher daran gebunden. So Rechtsanwalt Thomas Winter, der den beklagten Museumsbesucher vertreten hatte.
Sie dürfen abhängig von den Bedingungen, die das Museum einseitig stellen kann, keine Fotografien machen, auch nicht von Gemälden, die längst gemeinfrei sind.
Also auch nicht von älteren Gemälden, die keinem Urheberrechtsschutz mehr unterliegen. In Mannheim könnten Besucher allerdings eine Ausnahmegenehmigung beantragen, so der Generaldirektor des Museums Alfred Wiczorek.
Aber natürlich dürfen Sie fotografieren, wenn Sie die Erlaubnis dazu bekommen und die können Sie bei uns bekommen.
Verpflichtet ist ein Museum nach dem Urteil aber nicht, eine solche Erlaubnis zu erteilen.
Auch wenn das Bild gemeinfrei ist, wie das so schön heißt. Wir haben viel gehört heute Abend von den unterschiedlichen Positionen, vor allen Dingen auch dem Streit um die sogenannten Upload-Filter, die möglicherweise kommen, wenn das neue Urheberrecht kommt, das sich die EU in den letzten Jahren ausgedacht hat. Professor Gerhard Pfennig ist Rechtsanwalt, Urheberrechtsexperte und auch Sprecher der Initiative Urheberrecht. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Beck.
Was machen wir denn jetzt aus all dem, was wir gehört haben? Da stehen sich ja manche Positionen wirklich unversöhnlich gegenüber. Wo gibt es denn Ihrer Ansicht nach noch Nachbesserungsbedarf bei diesem Reformvorschlag?
Also ein Wunsch ist schon erfüllt worden, nämlich in dieser Richtlinie, die ja sehr umfangreich ist, steht drin, dass Fotos von gemeinfreien Werken, wenn diese Richtlinie in Kraft tritt, nicht mehr geschützt sind. Damit ist diese ganze BGH-Rechtsprechung Mannheim erledigt. Wer ein gemeinfreies Werk fotografiert hat, hat leider keinen Schutz mehr, wenn dieses Werk irgendwo abgebildet wird. So steht es in einem früheren Artikel dieser Richtlinie vor 11 und 12 und all denen, die hier kontrovers diskutiert wurden. Mhm. Also diese Richtlinie ist nicht nur eine Behinderung, wie man das hier so gehört hat in ihren Beiträgen von Nutzern, sondern sie hat zum Teil auch moderne Ansätze und erfreut und erleichtert das Leben von Museumsbesuchern und sonstigen Kunst- und Kulturfreunden.
In diesem speziellen Fall ging es ja auch darum, dass ein anderer das Foto gemacht hatte und das dann im Katalog des Museums zu sehen war. Und da greifen natürlich wieder die Urheberrechte.
Also das werden wir dann sehen, wenn die Richtlinie in Kraft ist. Es ist gut, dass wir aber darüber sprechen, denn diese Richtlinie hat ja viele Punkte, die gerade die Arbeit der Museen erleichtern, auch ihre internationale Zusammenarbeit erleichtern, den Umgang mit Daten, mit kulturell geschützten Werken. Also sie ist keineswegs eine Richtlinie, die das Internet kaputt machen soll, sondern im Gegenteil erleichtert sie in vielen Fällen den Umgang mit diesem Urheberrecht. Und ich meine, Sie haben gerade diesen 400-Seiten-Katalog angesprochen von der Bundesanstalt für politische Bildung. Das Mietrecht ist noch viel komplizierter als das Urheberrecht und in der Praxis ist es alles halb so wild, möchte ich mal aus meiner Erfahrung sagen.
Das Steuerrecht ist dann noch mal komplizierter. Können Sie denn die Argumente der Gegner dieser Reform nachvollziehen? Vor allen Dingen diesen Punkt, dass das Internet ein unfreierer Ort wird. Das ist ja eine ganz große Befürchtung derjenigen, die da viel unterwegs sind.
Also ich muss ja lachen, wenn ich sehe, dass heute Bilder verbreitet werden, wo die Justizministerin ein Schild in der Hand hält, wo drauf steht, rettet das Internet. Und 404 Millionen Leute wollen das Internet retten. Bestimmt wird das Internet nicht in Frage gestellt durch diesen Artikel 13, über den heute auch geredet wurde. Da wird in der Diskussion aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Und leider ist es beim Urheberrecht natürlich so, diese 4 Millionen Leute zum Beispiel, die diesen Aufruf von wem auch immer unterschrieben haben, konnten den Artikel 13 gar nicht kennen, weil der erst seit einer Woche so formuliert ist, wie er formuliert ist. Und in dem Artikel 13, um das nochmal zu wiederholen, steht drin, Plattformen sollen sich mit den Rechtsinhabern einigen. Es gibt sogar einige Artikel, die diese Einigung noch unterstützen, mit allen möglichen Gremien, die dazu helfen. Und nur wenn die Einigung nicht zustande kommt, beziehungsweise unzumutbar ist, für die Plattform rauszufinden, wer die Rechte hat, wird sie überhaupt nicht gehindert, diese Rechte zu verwenden. Und nur dann, wenn jemand feststellt, dass sein Werk trotz Lizenz oder dass sein Werk, für das keine Lizenz vorliegt, dort verbreitet wird, kann er verlangen, dass sie runtergenommen wird. Und ob dann überhaupt Upload-Filter noch gebraucht werden, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Diese Plattformen sind ja auch pragmatisch und wollen vielleicht lieber 100 Millionen Euro an die Rechtsinhaber zahlen, als für den Einbau von Upload-Filtern.
Die großen Tech-Konzerne scheinen sich aber durchaus mit dieser Reform zu befassen und auch zu befürchten, was da auf sie zukommt. Sie haben sich an die amerikanische Regierung gewandt. Mit welchem Ziel?
Die amerikanische Regierung verfolgt ja sehr aufmerksam durch ihren Handelsbeauftragten, wie die amerikanische Wirtschaft weltweit erfolgreich sein kann. Das haben wir ja gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch gehört, noch etwas drastischer. Und die Tech-Konzerne erwarten vielleicht, dass die Regierung sich jetzt dagegen wehrt, dass die Europäische Union ihre bisher ungehinderte Milliardenvermehrung vielleicht ein bisschen einschränken könnte, indem sie sagt, ihr könnt zwar eure Milliarden hier auch weiter verdienen mit euren Plattformen, aber wenn ihr fremde Rechte nutzt oder die Nutzung ermöglicht, müsst ihr davon etwas abgeben. Ich glaube nicht, dass das die amerikanische Regierung besonders interessiert, aber es ist schon interessant, dass Konzerne, die hier in Europa ja auch Datenschutzrecht beachten müssen, die auch Hassmails aus ihren Netzen rausfiltern müssen, und zwar mit Menschen, mit 200 Leuten, die Facebook angeblich eingestellt hat, also sehr hohe Aufwendungen schon jetzt erbringen, um europäische Gesetze zu befolgen. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass die amerikanische Regierung ihnen ausgerechnet dabei helfen wird, europäisches Urheberrecht auszuhebeln, denn das ist ja ein ganz alter Grundsatz, dass das bezahlt werden muss, wenn jemand fremde Rechte nutzt. Ich meine, das haben wir nun schon wirklich seit 1969, seit das geltende Urheberrecht in Kraft ist.
Ja, und darüber gibt es ja eigentlich auch nicht so viel verschiedene Meinungen, oder?
Eigentlich nicht. Da sind wir uns eigentlich alle ziemlich einig. Und dazu kommt ja noch, das hat Herr Beckedahl jetzt so deutlich nicht gesagt, alle, auch in Europa, haben ja, bevor diese Richtlinie erarbeitet wurde, gesagt, wir müssen die Kreativen schützen, gerade im Internet. Herr Juncker hat sie als Kronjuwelen bezeichnet. Kronjuwelen. Und diesen Kronjuwelen wird jetzt wieder streitig gemacht in letzter Minute, dass sie für das, was mit ihren Arbeiten bei YouTube und Facebook passiert, ein bisschen Geld abbekommen. Es geht ja nicht um Multimilliarden, sondern es geht ja um ein paar Millionen, die aber für die Kreativen natürlich schon sehr viel wert sind. Und das, meine ich, müsste zu schaffen sein, dass die Plattformen da wirklich sich in Verhandlungen begeben. Sie haben es im Übrigen auch schon getan in der Vergangenheit. Nach vielen Prozessen haben sie sich mit der GEMA über musikalische Rechte geeinigt. Aber wie das bei Plattformen so ist, in einem Vertrag, der höchst vertraulich ist, den niemand sehen darf und dessen Zahlen auch nicht verbreitet werden dürfen. Eine unmögliche Vertragspraxis, die man sich gar nicht richtig vorstellen kann. Aber so sind diese Verträge bisher geschlossen worden. Und ich hoffe, dass diese Richtlinie da etwas mehr Transparenz schaffen wird in Zukunft.
Das hoffen wir alle. Vielen Dank, Professor Gerhard Pfennig, Sprecher der Initiative Urheberrecht. Mainz bleibt Mainz, neue Grenzen fürs freie Netz, so haben wir den Tag heute genannt. Uns gibt es jederzeit auf hr2.de oder in der ARD Audio App. Sie können aber auch die Wiederholung nutzen ab 22.05 Uhr auf hr-info. Mein Name ist Doris Renk, schönen Abend.